Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema, wie viele Personen verliere ich eigentlich, wenn ich meine Webseite nicht barrierefrei gestalte? Das ist ja ein häufiges Argument, was von KritikerInnen der Barrierefreiheit vorgebracht wird, dass die Zahl der Betroffenen doch so gering ist, dass die Barrierefreiheit meines Angebotes im Prinzip nicht relevant ist. Jetzt aus rein kaufmännischer oder kauffrauischer Sicht ist die Frage durchaus berechtigt. Also soll ich für die 0,01% blinde Menschen, die meine Website besuchen würden, soll ich für die das Ding barrierefrei machen oder nicht? Und wenn man diese Frage für berechtigt hält, dann kann man sich wirklich auch mal die Zahlen dazu angucken. Ich habe mir natürlich jetzt die plakativeren Zahlen herausgegriffen, um die einfach mal darzustellen. Und ein wichtiges Thema ist das Thema Kontraste. Das heißt, wie viele Personen könnte ich verlieren, wenn ich zu wenig Kontrast auf meiner Webseite habe? Tatsächlich beginnt die Fähigkeit, Kontraste wahrzunehmen, bereits ab dem 40. oder zwischen dem 40. und dem 50. Lebensjahr abzunehmen. Und gerade so ab 50 aufwärts ist es tatsächlich drastisch. Das heißt, da sinkt die Fähigkeit, Kontraste bzw. Helligkeitsunterschiede deutlich wahrzunehmen. Das liegt einfach daran, dass die Pupille des Auges verlangsamt reagiert auf äußere Reize. Das heißt, dass weniger Licht ins Auge gelangt. Bei Menschen so ab Mitte 50 aufwärts häuft sich ja dann auch irgendwann der graue Star. Das heißt, dass auch das führt dazu, oder die Linsentrübung führt dazu, dass Kontraste deutlich schlechter wahrgenommen werden. Und auch die Zahl der Netzhautzellen nimmt ab. Dadurch sinkt sozusagen auch die Sehschärfe. Die Folge ist, dass man vor allem Texte schlechter lesen kann und UI-Elemente schlechter wahrnehmen kann. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Tendenz entwickeln, Seiten aufzusuchen, die man besser nutzen kann, und Seiten, von denen man festgestellt hat, da kann ich die Sachen nicht lesen oder nicht vernünftig benutzen, dass man von denen eher Abstand nimmt. Wenn wir jetzt nur die über 60-Jährigen nehmen, dann gehört aktuell laut Statistischem Bundesamt ungefähr 28% zu dieser Gruppe. Das heißt, etwas weniger als ein Drittel aktuell. Aber wir wissen, dass diese Zahl stark zunimmt. Und wir wissen auch, dass Fähigkeit, Kontraste wahrzunehmen, sozusagen naturgemäß sinkt. Das heißt, das kann ich nicht durch besseres Training oder sonst irgendwas, gesündere Lebenseinstellungen, kann ich das ein bisschen verzögern. Aber im Endeffekt wird das uns alle treffen. Und insofern ist einfach eine der größten und am schnellsten wachsenden Gruppen betroffen, die aber durchaus noch über Einkommen verfügen, staatliches Einkommen teilweise, und deswegen auch ein Verlust für zum Beispiel E-Commerce wäre, wenn sie dann nicht mehr bei uns einkaufen, sondern halt bei jemand anderem. Ein Thema, das ich auch ganz spannend finde, ist das ganze Thema Animationen und Flackern, Bewegung. Das ist ja ein Thema, was es, glaube ich, ein bisschen an Relevanz verloren hat. Ich kann mich erinnern, vor 5 oder 10 Jahren waren diese Animationen, swipende Bildergalerien und solche Dinge immer noch mehr en vogue als jetzt. Das kann aber auch immer ein Werbeblocker liegen. Ich kriege es jetzt gar nicht mehr mit. Das ist ein Thema, was sehr viele Personen betrifft. Natürlich haben wir Personen im Autismus-Spektrum-Bereich, die teilweise sehr stark auf Animationen reagieren. Wir haben Personen mit Migräne, wo bestimmte Formen von Effekten, zum Beispiel Parallax-Effekte, überdacht stehen, dass sie Migräne-Anfälle begünstigen können. Wir haben Blitzen und Flackern ab einer bestimmten Frequenz, das epileptische Anfälle auslösen kann. Und wir haben wahrscheinlich noch einige andere, die eher auf dem Low-Level sind, aber durchaus auch von Animationen oder Flackern und Bewegungen getriggert werden. Man geht davon aus, dass es ungefähr 30% sind der Personen, die von so einer Anfälligkeit betroffen sind. Also wieder eine durchaus große Gruppe von Personen, die darauf in irgendeiner Form negativ reagiert. 10% davon reagiert tatsächlich auf Bewegungen. Das heißt, bei denen können Schritte, Überlegenheit und solche Dinge ausgelöst werden. Und das ist doch schon mal eine Hausordnung, wo man durchaus mal überlegen sollte, ob man darauf eher verzichtet. Genau, und auch hier das gleiche wie vorhin, wenn man feststellt, die Website X hat immer solche Animationen in unterschiedlichen Formen, dann wird man sie wahrscheinlich nicht mehr aufsuchen. Also generell vermeiden, die Website aufzusuchen. Ein ganz schlimmes, ich habe ein paar ganz schlimme Beispiele. Ich erinnere mich an 2, 3 Websites, wo tatsächlich der gesamte Hintergrund ein Video war. Also da hat sich ständig irgendwas bewegt und ich selber bin jetzt nicht dafür anfällig. Eigentlich, also es lenkt mich halt enorm ab mit meinem geringen Sehrest. Mir wird jetzt nicht übel oder so davon, aber es nervt mich total und dann schalte ich solche Websites ab. Und da hatte ich so 2, 3 Websites, wo ständig solche Bewegungen im Hintergrund stattfanden. Also einfach Hintergrundvideos, glaube ich, oder halt Animationen. Und die konnte man auch nicht abschalten. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema verständliche Sprache. Verständliche Sprache ist aktuell nach wie vor nicht Bestandteil der Barrierefreiheitsrichtlinien für digitale Barrierefreiheit. Leider muss man sagen, zumindest was die BETV angeht. Dennoch eine der wichtigsten Dimensionen der digitalen Barrierefreiheit aus meiner Sicht. Weil ungefähr 20% der deutschen MitbürgerInnen oder der MitbürgerInnen in Deutschland Probleme haben, schwierige Texte zu verstehen. Wahrscheinlich sind es sogar mehr, aber diese 20%, die kommen halt aus dieser LEO-Studie von der Universität Hamburg, sehr renommiert. Und die besagt eigentlich, dass viele Menschen funktionale Analphabetinnen sind und demnach nur auf dem Niveau von Zeichen oder Wörtern lesen können. Das heißt, sie können wahrscheinlich so einen relativ einfachen Text ganz gut erfassen, indem sie den überfliegen. Aber sobald es komplexer wird, also Texte schwer lesbar sind, auch wegen der typografischen Gestaltung, wenn Texte sehr viele Fremdwörter enthalten, wenn da ein Mischmasch aus Englisch und Deutsch ist, wenn da viel Fachjargon drin ist, dann werden die wahrscheinlich aussteigen. Und Ähnliches gilt, glaube ich, aber auch für die Gestaltung von Websites selber. Also wenn ich da eine super komplexe Cookie-Message habe oder irgendwelche seltsamen Fehlermeldungen, bitte installieren Sie oder aktivieren Sie JavaScript oder irgendwas in der Art, dann werden viele Leute da wahrscheinlich relativ schnell aussteigen, weil sie einfach nicht genau wissen, was da passiert und dann dementsprechend auch nicht mit der Website interagieren wollen, weil sie nicht genau wissen, was sie da erwartet. Wenn sie da zum Beispiel ihre Daten eingeben, ist das dann sicher und was passiert mit den persönlichen Daten, die ich da eingebe? Ist das vielleicht eine betrügerische Website und so weiter? Das sind einfach die Dinge, die immer mitschwingen bei diesem, nicht nur bei diesem Personenkreis, aber ganz häufig bei diesem Personenkreis. Und diese Sorgen sind ja durchaus nicht unberechtigt. Ein weiteres spannendes Thema sind Untertitel für Videos. Untertitel werden tatsächlich mehrheitlich von Personen genutzt, die gar keine Höreinschränkung haben oder zumindest sich davon wissen. Zum Beispiel gucken sich viele Leute TikTok-Shorts und so weiter oder YouTube-Shorts mit Untertiteln an. Weil vielleicht, weil sie das Audio nicht laut schalten können, weil sie gerade im Bus sind oder keine Kopfhörer dabei haben oder weil das Kind nebenan schläft, warum auch immer. Und Netflix sagt, dass ungefähr 80% der ZuschauerInnen bei ihnen Untertitel verwenden. Wahrscheinlich sind das viele Leute, die einfach Serien im Original schauen oder, weiß ich nicht, koreanische Serien sich angucken oder japanische Serien und natürlich die Sprache nicht können, aber mit den Untertiteln halt doch mitkommen. Oder halt im englischen Original oder weil sie halt eine Schwerhörigkeit haben, also weil sie Probleme haben, das Gesprochene zu verstehen, dann benutzen sie Untertitel. Und das sind tatsächlich dann viele Leute, die den Film oder die Serie wahrscheinlich gar nicht gucken würden, wenn keine Untertitel vorhanden sind. bei YouTube kann man sich da relativ sicher sein. Wenn man die Wahl hat zwischen einem Clip, der keine Untertitel hat, und einem, der Untertitel hat, dann wird man wahrscheinlich den mit Untertiteln wählen, wenn man halt keine Option hat, also wenn man keine Kopfhörer und so weiter dabei hat. Last but not least, das Thema Farbbeständigkeit, auch noch ganz spannend. Hier ist es ja so, dass ungefähr 8% aller Männer eine Farbbeständigkeit haben. Es hängt also irgendwie mit diesem XY-Chromosom zusammen, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich habe es mal nachgelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Auf jeden Fall, bei Frauen kommt eine Farbfehlsichtigkeit deutlich seltener vor. Ungefähr 1% aller Frauen ist betroffen, ungefähr 8% aller Männer. Und die bei weitem häufigste Farbfehlsichtigkeit ist natürlich die Rot-Grün-Schwäche. Das heißt, die Unfähigkeit zwischen Rot und Grün zu unterscheiden. Weitaus seltener gibt es die Gelb-Blau-Schwäche und noch viel seltener ist die völlige Unfähigkeit, Farben wahrzunehmen. Das kommt also sehr selten vor. Rot und Grün spielen aber eine extrem wichtige Rolle in unseren Designs, weil Fehlermeldungen ja häufig rot markiert werden oder fehlerhafte Felder werden rot hervorgehoben oder da steht sowas wie, drücken Sie den grünen Button. Und da wissen die Leute halt nicht, was gemeint ist. Meistens kann man es irgendwie noch aus dem Kontext herleiten, aber das ist ja nicht die Aufgabe von UX-Design, dass die Leute einfach raten sollen, was könnte dieser Button verursachen, sondern sie sollen ja vorher wissen, was passiert, wenn ich da draufklicke. Genau. Also 8% aller Männer, das ist ja durchaus auch in einer Größenordnung, also ungefähr 4% der Menschheit, die dann eventuell Websites nicht nutzen, weil sie mit dem UI-Design nicht klarkommen. Und ja, daran sieht man einfach, das sind Größenordnungen, wo wir wirklich überlegen müssen, können wir auf diese Zielgruppe verzichten, weil wir Barrierefreiheit für nicht relevant halten. Also durchaus eine kaufkräftige und interessierte Zielgruppe, die aber unseren Webauftritt vielleicht nicht nutzen wird, weil wir genau diese Patterns verwendet haben, die ihnen nicht hilfreich sind. Und können wir auf diese Zielgruppe verzichten? Ich glaube, nein. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass man möglichst alle erreicht. Und anders als im Leben gibt es bei Websites meistens keine zweite Chance. Persönlich würde ich sagen, wenn ich feststelle, ich kann Website XY beim ersten Aufruf nicht nutzen, und dann merke ich mir das sehr wahrscheinlich und dann werde ich sie nicht noch ein zweites Mal aufrufen in der Hoffnung, dass sie dann mal nachgebessert haben, weil sie das in der Regel nicht haben, aus meiner Erfahrung. Das war's für heute. Ich hoffe, der Podcast hat euch ein paar spannende Insights geliefert und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.